Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 7. Mai und wir sprechen über heftige Kursausschläge am Burger- und Fitnesstag an der Wall Street, einem Alarmsignal vom US-Arbeitsmarkt und warum die Gold- und Silber-Rallye mit dem nahenden Kriegsende wieder durchstarten könnte und natürlich, wie ihr davon profitieren könnt. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Glücklicherweise ist das hier kein Sportpodcast, denn da müssen wir nämlich nicht über Fußball reden wie gestern. Und vor allem nicht über gestern Abend. Und wir können uns da stattdessen lieber mal um die Börse kümmern, denn der Blick auf den Kurszettel macht irgendwie mehr Spaß als auf das Ergebnis der Champions League, es sei denn, man ist Pariser. Aber das ist ja wohl hoffentlich hier niemand. So, Europas Börsen heute eher im Durchschnaufmodus, trotz alledem. Nach dem kräftigen Kursplus gestern sozusagen, alle warten, ob denn der angekündigte Friedensdeal zustande kommt zwischen Iran und den USA, denn wenn nicht, will Trump ja wieder bombardieren. Noch hoffen die Märkte auf den Frieden, denn der Ölpreis, der ist wieder deutlich unter die 100 Dollar gefallen.
Also Peter, ganz kurz erstmal, ich glaube, da unterschätzt du, wie viele Fußballfans den FC Bayern auch hassen. Aber ja, sei es drum.
Man kann sie nicht so sehr hassen wie Paris.
Das heißt, wir wollen darüber heute nicht sprechen. Dem DAX hat es nicht geholfen. Er hat es gemacht wie die Bayern und hat verloren. Beziehungsweise gestern war es nur ein Unentschieden. Raus sind sie trotzdem. Der DAX hat rot getragen. Der hat heute 1% verloren. Das lag vor allem an einigen Schwergewichten, die heute federn lassen mussten. Allen voran Rheinmetall als Tagesverlierer mit einem Minus von 6,5%. Der Rüstungskonzern steigt in einem Bieterwettkampf um den Marineschiffbauer German Naval Yards Kiel mit ein. Die Düsseldorfer haben ein unverbindliches Angebot vorgelegt und prüfen die Bücher. TKMS hat bereits ein Angebot abgegeben.
Ja, da sind wir mal gespannt, ob das ein richtiges Wettrennen geben wird. Außerdem büßen heute auch noch Daimler Truck und Siemens Healthineers jeweils rund 5% ein. Erstere hatten gestern ja schon einen Gewinneinbruch im ersten Quartal verkündet. Der Medizintechnikableger von Siemens legt heute mit enttäuschenden Zahlen nach. Das Unternehmen hat nach wie vor Probleme mit der Labordiagnostik-Sparte in China und fürchtet sich vor der steigenden Inflation, wie wir alle irgendwie. Daher wurde die Prognose für das Gesamtjahr leicht nach unten angepasst und das kam gar nicht an.
Tja, eine schwache Nachfrage, anhaltender Preisdruck aus Asien und ungünstige Wechselkurse hinterlassen auch bei Lanxess ihre Spuren in der Bilanz. Für das erste Quartal musste der Spezialchemiekonzern einen Ergebniseinbruch vermelden. Aber immerhin sah der Bayer-Ableger im März eine leichte Belebung der Nachfrage und gibt die gestiegenen Rohstoffkosten über höhere Preise auch direkt weiter und hält an seiner bisherigen Jahresprognose fest. Das war dennoch nicht überzeugend aus Anlegersicht, daher sackte die Aktie um fast 6% ab.
Immerhin haben wir ein Dickschiff, altes Industriedickschiff, das positiv überraschen konnte, und zwar Henkel. Im ersten Quartal ist nämlich der Konsumgüterkonzern stärker gewachsen als befürchtet oder erwartet. Wobei das Wort stark darf man da irgendwie, glaube ich, nicht in den Mund nehmen, denn bereinigt um die Folgen des starken Euros und den Verkauf von Sparten stieg der Umsatz um sagenhafte 1,7%. Inklusive dieser Faktoren, also so wie man normalerweise bilanziert, ist der Umsatz um 5,5% gesunken. Aber das war eben irgendwie doch besser als gedacht und daher geht's heute für die Aktie um mehr als 5% nach oben.
Das müssen wirklich niedrige Erwartungen gewesen sein, wenn man mit diesem kleinen Umsatzplus bzw. Umsatzminus eigentlich 5% an Aktienwert dazu gewinnen kann.
Definitiv, ja.
Nun gut. Ebenfalls gut ankamen die Zahlen von Otto Bock und Deutz. Für beide Aktien ging es ebenfalls rund 5% nach oben. Deutz konnte dank eines Sparprogramms beim Ergebnis kräftiger zulegen und vor allem die neue Verteidigungssparte sorgt für Wachstum. Börsenneuling Otto Bock steigerte den Umsatz um 5%, das operative Ergebnis um fast 12%. Das soll in diesem Jahr so weitergehen, daher hält der Prothetik-Spezialist an seiner bisherigen Jahresprognose fest.
Tja, und wo wir gerade so ein bisschen bei positivem Umfeld sind, der trotz des Iran-Krieges scheint auch etwas Leben in die deutsche Wirtschaft zu kommen und vor allem in die deutsche Industrie, denn im März stiegen die Aufträge gegenüber Vormonat um 5%. Volkswirte hatten nur mit einem Zuwachs von 1% gerechnet. Profitiert hat die Industrie vor allem von Aufträgen, wie sich das gehört für ein Exportland aus dem Ausland. Das war zuletzt ja nicht immer so. Gute Zeichen also für das zweite Quartal, das jetzt im Moment läuft. Vielleicht kriegt ja die deutsche Wirtschaft doch noch die Kurve in diesem Jahr.
Man kann es nur hoffen, dass das nur ein zartes Pflänzchen ist, das noch ein bisschen weiter wächst. Die Hoffnung an der Stelle. In den USA ist die Stimmungslage eher gemischt. Anfangs waren S&P 500 und Nasdaq 100 auf dem Weg zu neuen Allzeithochs, konnten am Nachmittag den Lauf aber nicht halten und treten ins Minus. Wenn auch nur leicht, bei aller Resilienz der Unternehmen baut sich eine kleine Schwäche auf der Makroseite auf. Die Inflationserwartungen sind nach der jüngsten Bürgerbefragung der Fed weiter gestiegen und der Arbeitsmarkt zeigt einige Schwächen.
Ja, denn die Zahlen der gestrichenen Stellen ist im April in den USA kräftig gestiegen, wie der monatliche Bericht der Personalberatung Challenger Gray & Christmas, so heißen die tatsächlich und ist ein recht renommierter Jobbericht, gezeigt hat. Demnach hat nämlich die US-Wirtschaft knapp 84.000 Stellen abgebaut im April. Das sind 38% mehr als im Vormonat und der geplante Stellenaufbau lag bei gerade mal rund 10.000 Stellen und das sind fast 70% weniger als im März.
Da denken wir natürlich sofort an das Doppelmandat der Fed.
Ja, das wird nicht einfacher.
Nee, da möchte ich jetzt auch nicht anfangen, weil der neue Fed-Chef Kevin Warsh, der bekommt ja jetzt den Staffelstab übergeben von Jerome Powell. Keine einfache Lage, in der er da übernimmt. Ein Viertel der gestrichenen Stellen sind übrigens bedingt durch den Einsatz von KI, sprich die Jobs wurden bereits wegdisruptiert. Der zweite Monat in Folge war KI der Grund für die meisten Stellenstreichungen, so die Personalberatung. Die Stellen fielen vorwiegend bei den Technologiekonzernen weg. Könnte ein kleiner Vorgeschmack sein, was in den kommenden Jahren da wegen dem Einsatz der KI auf die Arbeitswelt zukommt.
Ja, es ist nicht neu, aber doch dann immer wieder faszinierend, wenn man die Zahlen dann kommen sieht und was KI da alles kaputt machen kann. Ein Unternehmen, das übrigens vorerst mal noch mit einem blauen Auge in Sachen KI davonkommt, ist Datadog heute. Denn der Softwarekonzern hat in den letzten Monaten ja schon ziemlich federn lassen müssen an der Börse, wie viele andere Softwareaktien ja auch. KI könnte ja schon bald das ganze Geschäft kaputt machen. Das ist ja so das große Mantra, die große Sorge in dem Sektor. Für den Moment ist das wohl offensichtlich unbegründet, denn Datadog verdiente deutlich besser als gedacht im ersten Quartal und hob die Prognose fürs laufende Quartal auch noch gleich mit an. Daher gab es heute mal die große Gegenbewegung zu den vergangenen Monaten mit einem Kurssprung von satten 30%.
Wow, wow, wow. Also 10%, 15%, 20% begegnen einem schon mal, aber 30%, das ist dann tatsächlich doch eher selten.
Ja.
Daneben war an der Wall Street heute Burger- und Fitness-Tag mit unterschiedlichen Reaktionen. Der Platzhirsch an der Burgerfront, McDonald's, brachte heute seine Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn lagen leicht über den Schätzungen der Analysten. Während viele Fastfood-Ketten gerade in den USA wegen der Kaufzurückhaltung der Kunden eher leicht sinkende Umsätze meldeten, konnte das goldene M um fast 4% bei den Erlösen zulegen. Da die Aussichten aber auch eher vorsichtig blieben, konnte die Aktie das vorbörsliche Plus von mehr als 3% am Nachmittag nicht halten.
Treten aber auch nicht weit ins Minus. Ich glaube, die Aktie ist im Moment, wo wir gerade reden, 0,3% hinten. Für den kleineren, deutlich kleineren, aber aus meiner persönlichen Geschmacksrichtung deutlich besseren Wettbewerber Shake Shack gab es heute richtig eins auf die Mütze. Um fast 30%, da haben wir es nochmal, ist die Aktie nämlich heute eingebrochen. Im ersten Quartal lag der Umsatz leicht unter den Erwartungen. Der Gewinn lag mit plus minus null, aber deutlich unter den prognostizierten 12 Cent plus je Aktie. Und operativ musste die Burgerkette tatsächlich einen kleinen Verlust verbuchen.
Ja, bewahrheitet sich einmal wieder, das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders.
Ja.
Gegensätze gab es dann auch an der Fitnessfront. Peloton zeigte endlich mal wieder ein Lebenszeichen. Das war ja die große Pandemie-Aktie so ein Stück weit.
Ja.
Die Aktie schoss um fast 8% nach oben, nachdem die Zahlen für das dritte Quartal besser als gedacht ausfielen. Peloton konnte sowohl die Equipmentverkäufe, also die teuren Hometrainer, als auch die Zahl der Abos deutlich steigern. Außerdem erhöhte sich der freie Cashflow um fast 60%.
Tja, und Gegenteiliges ist dann wiederum der Gymkette Planet Fitness widerfahren. Die mussten nämlich ihre Jahresziele einkassieren nach den jüngsten Quartalszahlen. Statt um 9% bis 10% soll der Umsatz in diesem Jahr nur noch um 4% wachsen. Und dafür gab es dann auch nochmal eine richtig saubere Watschen. Die Aktie verlor, da sind wir jetzt wieder bei fast 30%.
Dreimal 30%, da war wirklich einiges los.
Ja.
Tja, da hatte man sich wahrscheinlich nicht getraut mit einer vorsichtigen Prognose. Wir haben häufiger drüber gesprochen. Rauszugehen und musste dann eben die vermeintlich guten Zahlen nach unten korrigieren und dann gibt's eben so eine Abfuhr. Und wo wir gerade bei großen Reaktionen sind, wir haben es gesagt, das ist der Tag der großen Reaktion, es ist wieder die Zeit während der Bilanz, in der die Kursausschläge ziemlich groß werden, wenn man die Prognosen verfehlt und noch schlimmer, seine Jahresziele nach unten anpassen muss. Neben Shake Shack hat es auch Whirlpool erwischt. Nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch hat der Haushaltsgerätehersteller heute auch die Jahresprognosen deutlich nach unten angepasst. Statt $6 je Aktie wird man nur 3 bis 3,50 verdienen, so die Prognose.
Der Krieg und damit die hohen Rohstoffpreise hätten das Konsumentenvertrauen kollabieren lassen und die Industrienachfrage auf ein rezessionsähnliches Niveau gebracht, so das Unternehmen heute. Und die Aktie schmierte daraufhin in der Spitze fast 20% ab.
Und es geht direkt weiter mit harten Ausschlägen. Aeon
stieg heute um 40%.
Der Halbleiterkonzern Arm verlor dagegen nur knapp 10%, nachdem der Quartalsgewinn nur minimal über den Schätzungen der Analysten lag. Das ist im Tech-Bereich natürlich ganz gefährlich nach der Rallye, die wir die letzten Tage gesehen haben.
So ist es. Knapp drüber ist quasi wie weit verfehlt im Moment. Einen positiven Ausreißer haben wir noch zum Schluss. Die Cybersecurity-Firma Fortinet, die legt nämlich heute um fast 20% zu, nachdem die Jahresprognosen nach dem ersten Quartal nach oben angepasst wurden und jetzt auch über den Konsensschätzungen lagen. So geht das.
Ja, aber trotz allem, wenn man es zusammennimmt, es ist gerade ein bisschen wie Lotto spielen, aber nur auf Quartalszahlen, auf gute, sollte man ja seit jeher eigentlich eh nicht setzen.
So ist es und bei den Riesenausschlägen trotzdem verwunderlich ist eigentlich, dass die Vola des Gesamtmarktes sich quasi nicht bewegt. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist Tradegate Direct. Tradegate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Wir haben in den letzten Tagen viel über große Rallyes gesprochen, über die Rallye der Chip-Hersteller, über die Rallye des S&P 500, ja sogar über die des DAX, der deutlich zugelegt hat, seit es Medienberichte darüber gibt, dass die USA und Iran kurz vor einem Friedensschluss stehen könnten. Über das Comeback der Edelmetalle, also vor allem Gold und Silber, haben wir noch nicht gesprochen, bis jetzt.
Und das ändern wir jetzt heute mit dieser Folge, denn die Gold- und Silber-Rallye aus dem Jahr 2025 hatte dieses Jahr bekanntlich ein recht abruptes Ende gefunden. Und das lag nicht nur am Iran-Krieg, bei Silber lag das zum Beispiel auch an den technischen Faktoren, denn im Januar war der Silberpreis ja extrem gestiegen auf über 120 Dollar die Unze. Damals haben wir recht viel täglich quasi drüber berichtet, über den Irrsinn. Alle wollten damals plötzlich Silber haben, dann erhöhte die Rohstoffbörse in Chicago ihre Margin-Anforderungen für Edelmetall-Futures und am 30. Januar kam es dann doch zum recht großen Crash.
Da schmierte der Silberpreis ab, aber mal so richtig böse. An einem Tag verlor das Edelmetall 28%, in der Spitze sogar 36%. Das war der größte Tagesverlust für Silber seit 1980. Bis auf 70 Dollar ging es in den Tagen danach runter. Aktuell hat sich der Silberpreis wieder erholt und steht bei knapp 80 Dollar.
Und bevor wir gleich dazu kommen, natürlich, warum die Preise des Edelmetallpaares Gold und Silber wieder im Aufwind sind und welche Chancen Aktien von den Minenbetreibern bieten könnten, müssen wir natürlich noch kurz über den Abschuss von Gold sprechen. Das ist Ende Januar nämlich erstmals mit Silber in den Keller gegangen, wenn auch natürlich nicht ganz so stark.
Und im Gegensatz zu Silber gelang Gold dann auch ein Comeback, zumindest ein zwischenzeitliches. Am 1. März stand der Goldpreis nämlich wieder bei 5.500 Dollar je Feinunze. Aktuell liegt er allerdings 700 Dollar niedriger, beziehungsweise 15% unter diesem Hoch. Den Absturz in der Zwischenzeit hatte Gold schon auch dem Umstand zu verdanken, dass das Edelmetall ziemlich heiß gelaufen war. Im Fall von Gold spielte der Iran-Krieg aber noch eine größere Rolle.
Denn Gold galt und gilt ja immer seit jeher als sicherer Hafen. Nur war davon halt in den ersten Wochen des Krieges überhaupt nichts zu spüren. Denn vor Kriegsbeginn korrelierte der Goldpreis mit den Kursen großer Indizes, zum Beispiel eben dem S&P 500 in den USA. Und während des Iran-Krieges schmierten dann beide ab. Aktien und Gold und Silber natürlich auch noch obendrein.
Ja, das lag wiederum an den Inflationsängsten. Ein steigender Ölpreis bzw. ein stark steigender Ölpreis führt nun mal zu einer höheren Inflation früher oder später, was während des Iran-Krieges dann auch noch mit Sorgen verbunden war, dass die US-Notenbank den Leitzins anheben könnte. Und das ist wiederum schlecht für Edelmetalle, weil die ja keine Zinsen abwerfen.
In den letzten Tagen hat sich der Wind dann aber wieder ein bisschen gedreht, denn ein Kriegsende ist absehbar oder scheint zumindest in Griff oder Sichtnähe zu sein. Aktien haben deshalb stark zugelegt und Edelmetalle immerhin ein bisschen wieder aufgeholt. Denn auf Wochensicht ist Gold 4% im Plus, bei Silber sind es sogar satte 12%.
Wie sagt man so schön, man gewinnt und man verliert zusammen.
Ja.
Aktuell mehren sich die Stimmen, die sagen, der Absturz während des Iran-Kriegs und die hohe Volatilität seit Jahresbeginn war nicht das Ende der Rohstoffrallye, sondern nur eine Unterbrechung. Und wenn der Krieg tatsächlich vorbei ist, wird dann auch die Gold- und Silberrallye weitergehen, sagen zumindest einige Experten.
In dieses Horn bläst auch quasi der Chefstratege von BNP Paribas. Dem US-Fernsehsender CNBC sagte er, sobald sich der Nebel des Krieges gelüftet habe, würden Anleger zu Gold und Silber zurückkehren. Klingt schön poetisch.
Ja, finde ich auch. Er hat da aber auch einige Argumente auf seiner Seite, die jetzt nicht besonders neu sind, aber einen neuen Anstrich bekommen haben immerhin. Und zwar sagt er, dass Zentralbanken und Regierungen weiter diversifizieren wollen, weg vom US-Dollar hin zu Gold. Das hatten sie vor dem Irankrieg ja schon gemacht. Der, das sag ich jetzt, nicht der Experte, dann nochmal ein ziemlich gutes Argument dafür geliefert hat, warum das eine gute Idee ist.
Paul Williams vom Londoner Edelmetallhändler Solomon Global liefert ein Argument für das Comeback von Silber. Auch die kennt man schon. Das Angebot sei bei Silber knapp, der Bedarf aber ziemlich hoch. Und weil Silber ein wichtiges Industriemetall ist, als essentieller Bestandteil eben von Computern, Smartphones, Autos und auch Solarmodulen, man muss natürlich dazu immer sagen, da ist die Motivation, Silber nach oben zu reden, auch eine hausgemachte.
Auf jeden Fall, das sollte man bedenken. Williams sagt, der Irankrieg hat die strategische Bedeutung von Solarenergie noch einmal unterstrichen. Da kann man ihm wiederum wirklich nicht widersprechen. Ich denke, das geht ganz vielen so, ob jetzt auch Verbrauchern oder Regierungen, die eben noch mal vor Augen geführt bekommen haben, wie abhängig sie sind, wenn sie eben fossile Energien im großen Stil importieren. Ja. Und weil wir die Mission Money sind, wollen wir uns natürlich auch ein wenig von diesen Experten absetzen und haben noch eine zusätzliche Idee, die jetzt über diese beiden Edelmetalle, über Gold und Silber hinausgeht, wie man eventuell von diesem Comeback noch profitieren könnte.
Selbstverständlich, das ist unsere Mission und die liefert uns heute natürlich unser schöner und geschätzter Kollege Johannes Hanritzi. Das ist der Rohstoffexperte von Focus Money. Ich kenne ihn schon ewig lang, seit bestimmt 25 Jahren und er schreibt, glaube ich, auch noch länger über das Thema Gold und Silber und Rohstoffe und natürlich Minen. Und ich kenne auch keinen, der so oft schon Minen und Minenbetreiber besucht hat. Johannes schreibt in seiner neuesten Geschichte, Goldminenbetreiber hätten ein Rekordquartal hinter sich und das bedeutet zweierlei. Erstens, dass sie viel von diesem Geld nun in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken können und auch werden.
Und zweitens, dass es zu einer Übernahmewelle kommen könnte, bei der große Produzenten kleine Produzenten aufkaufen. Konservativ wäre es da jetzt, auf einen großen Produzenten zu setzen. Zu denen zählt zum Beispiel der Branchenprimus Newmont aus den USA.
Der hat im ersten Quartal dieses Jahres einen operativen Gewinn von gut 5 Milliarden Dollar gemacht, möchte jetzt eine Quartalsdividende von gut 280 Millionen Dollar auszahlen und hat sein Aktienrückkaufprogramm auf schwindelerregende 6 Milliarden Dollar aufgestockt. Da sitzt also jemand auf einer ganzen Menge Cash.
Geld und Gold ist schon immer gut zusammengegangen.
Ja.
Was ich daneben auch interessant finde, Newman rechnet vor, dass wenn der Ölpreis um 10 Dollar steigt, die Abbaukosten um 60 Millionen Dollar steigen würden, also im Fall des Konzerns. Das klingt jetzt erstmal viel, auf eine Feinunze runtergerechnet sind das aber nur Mehrkosten von 12 Dollar pro Unze, was wiederum relativ verkraftbar klingt. Newman würde also von einem sinkenden Ölpreis profitieren, ist darauf aber auch nicht unbedingt angewiesen.
So, und dann liefern wir natürlich jetzt nochmal einen möglichen Übernahmekandidaten, also was aus der heißen Ecke. Und der heißt Cartier und betreibt das Cadillac Gold Projekt im kanadischen Quebec. Bei einer Ressourcenschätzung wurden dort 770.000 Unzen Gold gemessen und gezeigt, wie man das so schön nennt, und 2,4 Millionen Unzen abgeleitet. Neue Bohrungen dürften also das Potenzial noch ausweiten.
Tja, und da muss man jetzt erstmal dazu sagen, das ist ein kleiner Produzent bzw. ein kleiner Minenbetreiber. CEO Philippe Cloutier sagt jedenfalls, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein großer Produzent Cartier übernehmen werde. Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich schön, dass ein Goldminenbetreiber ausgerechnet Cartier heißt, wie die Schmuckmarke.
Ja.
Das passt natürlich auch gut zusammen. Wenn ihr interessiert seid an weiteren Tipps, also sowohl was so spekulativere Ideen angeht, als auch konservative, also die großen Goldminenbetreiber, können wir euch den Text von meinem Namensvetter Johannes Heinritzi nur ans Herz legen. Den Link dazu packen wir euch wie immer in die Shownotes.
Ja, und ich habe dann darüber hinaus tatsächlich noch ein kleines Programm-Highlight für euch, denn es wird ein Webinar geben mit Johannes Heinritzi, unserem Rohstoffpapst. Und natürlich werden wir das Gold- und Silberthema nochmal richtig auseinandernehmen. Er wird auch mal so ein bisschen verraten, wie man eigentlich so richtig spannende Minenaktien findet, wie man das ganze Thema auch so bewertet. Da gibt's echt ein paar sehr spannende und auch gute Kniffe, die man da finden kann. Und er wird auch Minenaktien ganz konkret analysieren in dem Webinar. Das alles wird ein recht spannendes Gespräch. Das Webinar wird auf jeden Fall wieder kostenlos sein und findet statt am 18. Mai um 18 Uhr. Den Link zur Anmeldung, den packen wir euch natürlich auch unten rein. Auf jeden Fall mal schon mal fleißig anmelden. So, Johannes, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Und ja, sagen wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen. Und dann hören wir uns morgen zum Wochenendsport wieder. Bis dahin, ciao.
So machen wir's. Tschüss, ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. We'll be right back.